Und eine KI würde zum Beispiel keine Kriege anfangen. Würde ich jetzt eine KI fragen, welcher Krieg selbst für den Gewinnenden einen, sagen, wirtschaftlichen oder gesamtnetto-positiven Nutzen hat, würde sie relativ schnell herausfinden, dass selbst die Leute, die Kriege gewinnen, eigentlich nichts davon haben, die Kosten höher sind als die vermeintlichen Erfolge, die man erzielt. Und das Krieg machen spätestens, sagen, wenn man die Outcomes beider Parteien betrachtet, keinen Sinn mehr macht. Sondern es macht nur überhaupt Sinn. Also so eine Art KI-Diplomatie wäre wahrscheinlich viel friedlicher, als wir es als Menschen sind.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem schnuckeligen Audiosalon im Brand 1 Podcast. Netzwerk, der sich seit so vielen Folgen, wir gehen langsam aber sicher auf die 300 zu, mit dem Thema Arbeitskultur beschäftigt. Und dabei haben wir ein paar Themen, die immer wieder auf den Tisch des Hauses kommen, nämlich unter anderem auch KI, natürlich. Sie beschäftigt uns in allen möglichen Formen, Farben, Dimensionen und wir haben hier sehr, sehr namhafte Experten schon vor dem Mikrofon gehabt, unter anderem Dr. Lea Steinacker, Christoph Magnussen und auch Philipp Klöckner. Und einer der drei ist heute zum wiederholten Mal da. Ich gebe euch mal ein paar Hinweise. Er trägt eine Weste, meistens zumindest. Zumindest immer dann, wenn er auf großen Bühnen steht, so wie jedes Jahr auf der OMR in Hamburg, wo er so viele Menschen in den Bann zieht, auf der roten Bühne, dass die Türen abgeschlossen werden müssen, weil der Raum sonst wegen Überfüllung platzen würde. Dieses Jahr auch wieder war es soweit. Es ist, ihr habt es längst erraten, Pip Klöckner. Pip Klöckner ist heute hier. Er ist neben der seiner Funktion als Dauergast auf der OMR und dort Einblicke in the State of AI zu geben, ist er auch Podcast-Host und zwar des Podcast-Doppelgänger zusammen mit Philipp Klöckner. Deswegen der Name Doppelgänger und sie beschäftigen sich zweimal wöchentlich sogar mit AI-Trends, mit Tech-Trends und schauen sowohl technologisch, aber auch von der Business-Seite auf diese Themen. Und ich würde sagen, er ist einer der Top-Gesprächspartner zu diesem Sachgebiet. Und ich freue mich ganz arg, dass er heute Zeit hat für uns und sagt Tür auf für Pip. Schön, dass du da bist, lieber Pip. Herzlich willkommen bei Good Work.
Hallo, ich freue mich ebenfalls.
Habe ich sehr dick aufgetragen mit der OMR. Schon, oder?
Ja, ich werde ein bisschen rot, genau.
Weil du im Urlaub warst und nicht Sonnencreme aufgetragen hast, oder? Warst du schon im Urlaub?
Nein, ich bin 2 Tage vor dem Urlaub tatsächlich.
Oh, wow, wow. Genau. Und wir haben dann das große Vergnügen, wie schön. Kannst du dich noch erinnern, lieber Pip? Ach so, muss ich dich eigentlich richtig vorstellen? Naja, ich mach's mal. Für diejenigen, die vielleicht mit AI, mit KI nie was zu tun haben und trotzdem sich diese Folge anhören, wäre es vielleicht ganz sinnvoll. Wir reden heute mit Pip Klöckner. Pip Klöckner ist Investor zum einen. Er ist, kann man sagen, einer der führenden Experten rund um Tech-Themen, aber vor allen Dingen auch, was KI betrifft, hält jedes Jahr auf der OMR in Hamburg ein, ja, kann man schon sagen, ist eine Tradition, oder Pip? Ein Vortrag zum Thema, wo stehen wir in Sachen,
genau.
Vortragsreihe, ja, zum Thema, wo stehen wir in Sachen, ja, nicht Internet, vor allen Dingen auch AI. Und genau dazu bist du auch heute hier. Wir werden da ein bisschen tiefer bohren bei dem Thema. Aber erstmal gibt es die Eingangsfrage. Kannst du dich noch entsinnen, was das war?
Tatsächlich nicht. Das ist schon ein Jahr her, habe ich gerade gelernt.
Ja. Wir haben festgestellt, das ist ziemlich genau ein Jahr her und du wirst sie wiedererkennen, nämlich wie bist du heute in den Tag gestartet, lieber Pip?
Ah, ich erinnere mich. Diese bin ich heute Mistfrage. In den Tag gestartet? Ich weiß nicht, was ich das letzte Mal gesagt habe.
Das werde ich dir gleich vorlesen.
Heute bin ich tatsächlich aufgestanden und habe die Zeit am Morgen genutzt, um direkt etwas zu arbeiten. Das ist aber ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass ich in 2 Tagen wirklich in Urlaub gehe und noch versuche, möglichst viel wegzuarbeiten. Mhm. Normalerweise würde ich morgens auch irgendwie eine halbe Stunde Nachrichten schauen, einen Kaffee in Ruhe trinken und dann entweder mit Sport oder Arbeit in den Tag starten. Heute ging es direkt an den Computer, ausnahmsweise.
Heute ging es direkt an den Computer. Wie viel Uhr war es, als du die Äuglein aufgemacht hast?
Die Augen aufgemacht habe ich um 6.15 Uhr, glaube ich. Und dann war ich, sagen, nach einer sporadischen Morgenhygiene bestimmt so gegen 6.40 Uhr vielleicht am Computer.
Ja, und du warst dann mit der Erste in der Familie?
Ja.
Der Erste in der Familie, gut. Weil ich habe nochmal nachgeguckt, weißt du, wann du das letzte Jahr vor unserem Interview aufgestanden bist? Um 5.20 Uhr. Also von daher sollte es aktuell mal aus verschiedenen Gründen dazu kommen, dass du denkst, boah, muss ich jetzt aber hier immer früh aufstehen. Es gab Zeiten, da war es 5.20 Uhr und ja. Musste ich nämlich auch nochmal grinsen. Und da war das nämlich gar nicht so unähnlich. Du hast gesagt, ja, bin dann auch jemand, der schnell aufs Handy guckt und ehrlicherweise schnell schon 1, 2, 3 Screens parallel beobachtet und hier nichts von wegen Meditation und Eistonne und so weiter.
Nee, das tatsächlich nicht.
Ja. Na gut, aber wunderbar. Das heißt, du bist gut vorbereitet in Richtung Entspannung. Und über Entspannung werden wir aber jetzt vielleicht gar nicht so sehr reden, sondern ich würde ganz gern mit dir natürlich erst nochmal ein bisschen Revue passieren lassen oder sagen wir mal so Bestandsaufnahme, wo wir gerade so stehen. Ich habe es ja schon in der Intro gesagt, du bist jedes Jahr auf der OMR und ich glaube letztes Jahr waren es irgendwie, also Stand heute, ich habe mal nachgeschaut, rund 360.000 Downloads, also damit war dein Video also unfassbar. Die Downloadzahlen jetzt, logischerweise, die OMR ist ja erst 2 Jahre her, ist noch nicht ganz so fulminant. Dafür hatte man das Gefühl, waren alle live und in Farbe da vor Ort, um dich zu sehen, oder? Was war so dein Eindruck? Ist der Hype rund um, ja, weiß ja nicht, um dich, um das Thema noch größer geworden, abgeflacht? Was war so dein Erleben auf der OMR?
Der Saal der Roten Bühne war wieder ordentlich gefüllt, auf jeden Fall. Also das Interesse für das Thema oder den Abriss durch meine Person, was auch immer man dann vermuten mag, ist auf jeden Fall nach wie vor da oder ich denke eher größer denn je. Also es wird ja schwerer, das Thema AI zu umgehen. Ich glaube, es gab kaum Vorträge, in denen das keine Rolle gespielt hat dieses Jahr. Von daher ist das Interesse, glaube ich, ungebrochen. Dass die Downloadzahlen dieses Jahr ein bisschen niedriger sind, liegt so ein bisschen, glaube ich, an der Veröffentlichungsstrategie bei OMR. Also ich glaube, von den veröffentlichten Videos ist es wieder das erfolgreichste, wenn ich mich
mit Abstand, irre. Ja, mit Abstand, ja.
Genau. Das ist, und ich glaube, es ist ein bisschen ein Thema geschuldet und ein klein bisschen vielleicht auch meiner Person. Und es ist ja das dritte Mal in Folge, dass ich das mache. Ich hoffe und gehe ein bisschen davon aus, dass es nächstes Jahr vielleicht auch wieder klappt. Ich mach das gern. Ich finde, für die Leute, die sich nicht tagtäglich mit dem Thema beschäftigen, ist es wirklich ganz gut, um zu sehen, was in einem Jahr KI passiert ist, weil natürlich ganz viel passiert in einem Monat KI passiert. Sehr vieles werden ständig Firmen übernommen, Mitarbeiter abgeworben, neue Modelle aus China und den USA. Deswegen sollte man sich mindestens einmal im Jahr da mindestens dazu natürlich informieren lassen.
Vielleicht nimmst du uns mal so ganz kurz ein bisschen mit, wenn du diesen Vortrag vorbereitest. Ich habe irgendwie nur noch so eine grobe Zahl. Wie lange dauert so ein OMR-Vortrag? Halbe Stunde? 20 Minuten? Sowas darum, oder?
Genau, die meisten Talks dürfen 20, 25 Minuten haben. Ich darf inzwischen, weil ich nicht in der Lage bin, das so kurz zu gestalten, bekomme ich bis zu 40 oder 45 Minuten. Das ist schon eine relativ große Ausnahme, glaube ich. Es hat sich bisher aber noch niemand beschwert, dass es langweilig oder langatmig gewesen wäre.
Oder inhaltsleer.
genau, ja.
Aber du wolltest ich kann mich
zur Vorbereitung
erinnern,
was fragen.
Ja, ich wollte Vorbereitung was fragen und zwar, ich habe noch irgendwie so eine Zahl von 180 Folien oder 200, also egal ob es 30 oder 40 Minuten sind, also es ist ja ein Wahnsinn, es gleicht ja fast im Daumenkino. Meine Frage geht eher in die Richtung, erstens stimmt das und zweitens, wie bereitest du dich denn grob vor, also was sind so Suchfelder, mit denen du unterwegs bist, weil AI ist ja, ich meine, das ist quasi like alles, ja. Man muss ja sich irgendwie sortieren und du musst ja irgendeinen Suchraster dir da überlegen, übers Jahr hinweg oder über die letzten Monate, bevor du dann das auf den Punkt bringst.
Ja, also ich hätte auch dieses Jahr ohne weiteres 200 Folien der gehabt. Ich habe dann aber schon einige weggekürzt und trotzdem war ich wie immer ein bisschen über der Zeit und hatte immer noch zu viel. Ich glaube, es waren so 150, 160 dieses Jahr.
Wahnsinn,
mir ist klar, dass das gegen alle Regeln der Vortragskunst verstößt. Wie gesagt, aber es scheint sich niemand drüber zu beschweren. Das größte Kompliment, was ich von einem Vortragscoach mal bekommen habe, ist, dass ich gegen alles verstoße, was er seinen Eleven typischerweise rät. Und trotzdem fand er es den besten Vortrag der Konferenz. Da bin ich sehr stolz drauf. aber wie trage ich das zusammen? Es passiert, also wie gesagt, es ist eine Vortragsreihe. Ich halte den jetzt das dritte Jahr in Folge. Immer das erste Mal, die general überholte Version hat ihre Premiere auf der OMR. Und dann bin ich schon aber auch auf anderen Fachkonferenzen oder bei so einem Corporate Speaking für interne Workshops unterwegs und gebe entweder angepasste Versionen oder aktualisierte Versionen dann, weil sich das Thema so schnell übers Jahr verändert, kann man jetzt nicht damit ein Jahr mit einer mit einem Slide-Deck auf Tour gehen oder so, sondern man muss einfach sagen, das regelmäßig anpassen. Das mache ich dann übers Jahr. Und parallel sammle ich aber auch schon Zahlen, Daten, Fakten, Grafiken, Narrative, die ich glaube, die nächstes Jahr noch relevant sein werden. Also diese, worüber ich hier stolper, gerade jetzt so gegen zweite Jahreshälfte, suche ich was noch aktuell genug ist, um im Frühjahr nächsten Jahres vorgetragen zu werden. Und was ich für bemerkenswert halte. Das heißt, ich selber bin so der tägliche Filter. Was da durchkommt, kommt in eine Art Longlist, in ein langes Notizendokument. Und wenn ich den dann vor der OMR vorbereite, dann wird es nochmal durchgefiltert und geschaut, was finde ich dann eigentlich in einem halben Jahr davon noch relevant. Und das ist dann das, was in den Vortrag passt. Und das Ziel ist einerseits so wirklich zu erklären, was in einem Jahr passiert ist. Und natürlich auch immer einen Ausblick zu wagen, was im nächsten Jahr passieren wird oder was die Zukunft, so insofern wie sie absehbar ist, mit sich bringt.
Wie viel AI steckt in deinem AI-Vortrag?
Gar nicht so viel, wie man denken würde. Also ich mache zwei Sachen hauptsächlich mit AI. Das eine ist, ich generiere ab und an schon Grafiken mit KI, wie man das vielleicht vermuten würde, was den Content angeht oder die Themenauswahl. Da verlasse ich mich, wie gesagt, viel mehr auf meine eigene Intuition. Was ich aber gern mache, und das ist auch schon eine Empfehlung, dass selbst bei Tasks, wo man denkt, das kann ich noch besser oder meine persönliche Note ist hier wichtig, das ist, glaube ich, was Gutes, das macht ja den Charakter aus und vielleicht auch den Mehrwert. Aber natürlich ist da mal das Thema Blind Spot mit verbunden. Das heißt, vielleicht gibt es etwas, was für mich so banal ist, dass ich gar nicht mehr dran denke oder wo ich mich einfach zu wenig mit beschäftige. Und deswegen, nachdem ich meine Outline oder Agenda gemacht habe oder die meisten Slides fertig habe, frage ich schon nochmal eine KI, ob ich was vergessen habe, ihrer Meinung nach, oder was aus ihrer Sicht die irgendwie ein Dutzend wichtigsten Narrative dieses Jahr gewesen wären. Und dann findet man manchmal noch was sich so in der Offensichtlichkeit verborgen hat. Ich glaube, dafür ist es ein guter Reality-Check oder so ein Blindspot-Check. Aber ich würde jetzt nicht mir die Agenda vorgeben lassen. Da so bilde ich mir ein, dass ich weiß gar nicht, ob meine Intuition besser oder schlechter ist, aber ich kann es besser vortragen, wenn es auf meinem eigenen Interesse. Ich muss ja selber begeistert sein für das, was ich vortrage. Und dafür ist es wichtig, dass ich selber das gemacht habe und auch kuratiert habe vor allen Dingen. Das könnte eine KI aber alles tun. Dass die das könnte, ist gar keine Frage.
Ja, und ich kann das total verstehen, weil es gibt ja so, man kann das ja vielleicht mal ganz auf den Punkt bringen, zwei grundsätzlich unterschiedliche Vorgehensweisen. Man kann ja einfach sagen, ich lasse es erstmal KI generieren und bringe dann meinen eigenen Duktus, meinen eigenen Ton, meine eigene Färbung dort rein, meinen eigenen Vibe und mache daraus nochmal eine Selektion oder andersrum. Ich fange erstmal an, trage zusammen und lasse dann das nochmal in einem Sparring, in einem Hin- und Her-Prozess nochmal überarbeiten. Ich bin definitiv Typ 2, du hörst dich auch eher nach Typ 2 an, oder?
Genau. Sparring ist ein guter Begriff dafür. Also ich will einfach nochmal schauen, ob das nied- und nagelfest ist. Und da ist KI quasi ein guter, kritischer Sparring-Partner. Aber also ich will nochmal ganz klar sagen, man kann das genau auch andersrum machen. Ne? Also man kann auch sagen, generieren wir mal 12 kontroverse oder provokante oder noch nicht so verbreitete Thesen zu dem und dem Thema. Man kann sich dann Slides dazu generieren lassen. Das funktioniert so schon, aber es wäre dann, gefühlt wäre es dann nicht mein Vortrag und ich kann ihn dann nicht so gut vortragen und habe auch nicht den gleichen Enthusiasmus dafür.
Und das ist genau der Punkt. Ich glaube, das spürt man auch. Also mich hast du da total überzeugt, also beziehungsweise deswegen überzeugt, weil ich das genauso mache, musst mich gar nicht überzeugen. Jetzt werden sich bestimmt viele fragen, ah super, jetzt weiß ich, wie Pep das macht. Und welche Tools nutzt du? Also wer ist dein Master of Sparring, wenn wir mal in dem Bild bleiben? Ist es Chat oder ist es...
Also ich nutze tatsächlich verschiedene Tools. Ich nutze am meisten, würde ich sagen, tatsächlich Grok von XAI und ChatGPT. Ich finde, Grok hat, es hat viele bekanntermaßen Schwachstellen, aber ansonsten...
Zum Beispiel?
Ja, das
viel war halluzinieren zu, oder was?
Nee, zu, also diese... Also man muss diese Schwachstellen eigentlich fast provozieren, ne? Aber dass er sich dann zu politischen Thesen so mit einer kräftigen Schlagseite äußert, dass er im Zweifel, sagen, wenn er nicht weiter weiß, mal sagen, schaut, was hat Elon Musk darüber eigentlich auf X erzählt.
Okay.
Das, darüber stolpert man im normalen Leben natürlich eher weniger. Was ich schätze an Grok ist, dass es eigentlich versucht, eine sehr ausgewogene Sichtweise zu beziehen und Pro und Contra zu beziehen. Das ist auch gerade um kontroverse Thesen zu beleuchten und nicht nur das eine, sagen, das Konsensnarrativ zu haben, eigentlich eine ganz gute Eigenschaft, finde ich. Ich nutze ansonsten auch ChatGPT und manchmal DeepSeek oder Gemini. Mein eigentliches Lieblingstool gerade ist aber Yup AI, und zwar ist yupp.ai. Und was das macht, ist, man stellt einen Prompt rein, die KI entscheidet kurz für diesen Prompt, welche zwei Modelle könnten theoretisch am besten sein. Und dann bekommt man die Ausgabe von zwei Modellen parallel. Und die wiederum sagen, was das Tool von einem möchte dafür, ist, dass man jetzt noch sagt, welches von beiden besser war. Und das ist aus Datensicht ein ganz, ich will jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, aber ein ganz spannendes Business, weil man generiert unheimlich wertvolle Daten, welches Modell besser ist, welche Antworten besser sind, das könnte man den Unternehmen zurückverkaufen. Für mich als Kunden ist es eben spannend, A, weil es mich nichts kostet und B, ich sofort zwei Antworten bekomme und zwei Sichtweisen ganz oft damit oder zwei unterschiedliche Ansätze auf den gleichen Prompt. Und das finde ich gerade ganz spannend, um zeiteffizient das zu lösen, aber ich finde auch das Geschäftsmodell dahinter ganz spannend.
Also so eine Art Meta-Prompt ist das ja dann
genau,
an der
genau,
Stelle.
Genau. So kann man sagen, ja.
Cool. Und geht's dir so? Also ich bleib da noch mal ein bisschen bei deinem eigenen Workflow, weil ich glaube, dass das mega spannend ist für die allermeisten, die uns jetzt gerade zuhören. Wie sehr sitzen da immer so, ich sag mal, wie so zwei Vögelchen auf deiner Schulter, rechts und links? Einmal das Vögelchen, was auf die Inhalte guckt, also das, was du gerade bearbeitest, und auf der anderen Seite immer so auf das Phänomen, weil du bist ja auch Investor, du bist auch sozusagen nicht nur immer in dem einen konkreten Inhalt unterwegs, sondern schaust auch, wie machen das Tools ganz konkret. Also das ist ja wie so eine Art Doppelperspektive, die du dort hast.
Ja, ich glaube, also da kann man keine chinesischen Mauern im Kopf haben, sondern man sieht das immer sagen, als Konsument natürlich, den Nutzwert. Mhm. Und ich sehe aber natürlich auch das Geschäftsmodell. Also ich weiß, dass die das nicht machen, um mir das Leben einfacher zu machen, sondern die Daten, die ich dabei generiere, nämlich welches Modell ich präferiere, bei welchem Prompt, sind unheimlich wertvolle Daten für das. Also normalerweise zahlt man dafür diese sogenannten Data Labeling Companies, von denen jetzt gerade eine für 30 Milliarden von Meta übernommen wurde. Und das generieren die quasi, indem sie mir ein bisschen mehr Mehrwert geben, kriegen sie von mir sehr wertvolles Feedback, nämlich welches KI-Modell besser war. Darauf basieren kann ich so Charts und Benchmarks machen, was ist gerade das führende Modell. Ich kann es, wie gesagt, aber den Unternehmen auch zurückverkaufen, damit sie besser verstehen, wo ihr Modell gut ist und schlechter. Das fasziniert mich natürlich auch, dahinter zu gucken. Und das ist natürlich auch, was wir in unserem Podcast, im Doppelgänger-Podcast versuchen, immer so ein bisschen den Leuten zu erklären, was sind die Incentives hinter der Technologie oder den Produkten, wie verändert das Unternehmen, Märkte und die Gesellschaft. Also genau dieser Blick dahinter ist vielleicht so ein bisschen der Mehrwert auch, den wir haben, hoffe ich.
Ja, es gilt ja der alte Satz, wenn du für eine Dienstleistung im Netz nicht zahlen musst, dann sind deine Daten und die Informationen, die du dort bereitwillig eingibst, die Währung, ja, die du dort einbringst.
100%, genau, ja.
Wunderbar, also vielen Dank schon mal, dass du da mal so ein bisschen hast in deine Küche schauen lassen, mit welchen Messerchen und mit welchen Kochbrettern du da unterwegs bist, Kochtöpfen und so weiter, glaube ich, ist für viele Menschen sehr, sehr spannend. Und was würdest du sagen, also das war jetzt mal der Prozess, was sind vielleicht auch inhaltliche Suchfelder? Geschäftsfelder, habe ich gehört, ist natürlich logischerweise dein Thema, Technologien, auch Tools. Geht es auch um so Sachen wie gesellschaftliche Aspekte? Ist das ein Thema, was dich auch bei deiner Recherche, bei deinem Sondieren auch fasziniert? Ich weiß, dass du dich politisch äußerst. Von daher ist es auch ein Thema, was du in Bezug auf deine Vorträge gerne mit einbringst? Oder bist du da eher mit der technologischen und Business-Perspektive unterwegs?
Sehr gute Frage. Es ist schwer, das kurz zu beantworten. Ich versuche es trotzdem.
Du darfst dir die Zeit nehmen, die du möchtest.
In den Vorträgen bleibt natürlich, also weil das immer schon zeitlich begrenzt ist auf irgendwas zwischen 25 und 45 Minuten in der Regel, ist es wirklich schwer, so wichtige gesellschaftliche Themen anzusprechen. Ich versuche das aber zu machen, da wo sie wichtig oder nicht bekannt genug sind. Dieses Jahr war das zum Beispiel das Thema Persuasive AI, also dass KI dazu geeignet ist, durchaus Menschen von Dingen zu überzeugen, die auch nicht in ihrem eigenen Nutzen sein könnten. Letztes Jahr war es das Thema Energie- und Wasserverbrauch sehr stark, über das auch wir geredet haben, vor einem Jahr. Dieses Jahr kam hinzu, oder ein Thema, was mir sehr wichtig ist über die letzten zwei Jahre schon, ist so ein bisschen die drohende Gefahr, dass wenn KI-Modelle einen Teil der Bevölkerung mehr oder weniger eventuell in die Arbeitslosigkeit treiben könnten, dann bleibt die Gesellschaft mit solidarisierten Kosten so ein bisschen darauf sitzen. Und wenn diese Wertschöpfung aus der KI aber gleichzeitig, so wie es jetzt bei digitaler Werbung zum Beispiel ist, dann in Steueroasen versickert und weder in Deutschland noch in der EU signifikant Steuern dafür abfallen, dann kriegen wir natürlich ein Riesenproblem mit der Staatsfinanzierung. Das ist jetzt schon ein Problem, dass die großen Tech-Konzerne in Europa kaum Steuern zahlen. Wenn sie dann aber noch mehr Wertschöpfung per KI leisten, und davon natürlich wird das den Umsatz auch der europäischen Unternehmen erstmal steigern, aber ein großer Anteil der Wertschöpfung wird halt vermutlich dann wieder nicht hier generiert und damit auch nicht hier steuerbar. Und das halte ich zum Beispiel für ein großes gesellschaftliches Problem. Das sind die zwei, die dieses Jahr besonders, und das ganze Thema Risiken ist natürlich immer wichtig bei KI. Und eins, was glaube ich noch wichtig ist, ist, was passiert eigentlich, wenn wir, Heavy-Nutzer von ChatGPT zum Beispiel, die das jetzt wirklich zigmal am Tag nutzen, neigen oft dazu, immer mehr Entscheidungen eigentlich outzusourcen an das Tool. Also sie fragen irgendwann auch, wo soll ich heute meinen Mittag bestellen oder wo gehe ich abends mit meiner Freundin oder meinem Partner dann mal essen und überrasche sie. Und es gibt ganz gute Studien schon, was passiert ist durch Google und Wikipedia zum Beispiel. Die Memory-Funktion, die Erinnerungsfunktion unseres Hirns verkrüppelt oder verkümmert gerade so ein bisschen, weil wir über Google und Wikipedia eigentlich Wissen nicht mehr erinnern müssen, sondern es einfach abrufen können. Das Gleiche gilt für Google Maps. Je mehr man digitale Kartendienste nutzt, desto schlechter kann man sich tatsächlich ohne diese Dienste irgendwann
orientieren.
Und eigentlich ist auch wissenschaftlich schon bekannt, was passiert, wenn man KI nutzt, nämlich dass die Fähigkeit zum kritischen Denken verkümmern wird. Also dass man wenn man das Denken auslagert an eine Maschine, dann wird diese Fähigkeit, so wie jeder Muskel, erschlaffen. Also das Gehirn funktioniert natürlich grundsätzlich anders als der Muskel, aber die Logik dahinter ist die gleiche. If you don't use it, you lose it. Und das ist natürlich auch eine Gefahr, der wir uns bewusst sein müssen, wenn wir einen Großteil der Entscheidungen und intellektuellen Arbeit outsourcen an KI.
Da gab es ja jetzt auch hier in unserem schönen digitalen Wohnzimmer LinkedIn, da kursierten ja auch die letzten Wochen, diese Hirnscans wurden unheimlich oft geteilt, wo man auch genau sehen konnte, welche Hirnareale wie intensiv genutzt werden, wenn ich AI einsetze und eben nicht. Und da war es ja dann quasi auch schwarz auf weiß oder Farbe auf Papier, wenn man es mal so ausdrücken will, nachgewiesen. Ich würde ganz gerne an ein, zwei Punkten einhaken, was du gesagt hast, und dann gehen wir mal in unser Fokusthema heute. Nämlich zum einen mit der Wertschöpfung. Also es ist ja so, wenn wir davon ausgehen, dass immer mehr Wertschöpfung über KI erzeugt wird und die Wertströme nicht nach Deutschland fließen, ist aber auch ehrlicherweise fast egal, welchen Wirtschaftsraum wir da mal betrachten. Also wenn sie woanders hinfließen, bleibt ja trotzdem die Situation, dass wir eine zahlungskräftige Klientel brauchen, damit die Produkte, die Dienstleistungen, die irgendwie noch angeboten werden, auch abgenommen werden. Also das heißt, am Ende wird es ja irgendwie ein Allokationsthema sein, Verteilungsthema. Wir werden früher oder später wahrscheinlich in Modellen wie bedingungsloses Grundeinkommen etc. pp. Landen müssen. Deine Mundwinkel zucken, geh nach oben. Ich lass dich mal da mit dieser These arbeiten.
Ja, darüber habe ich tatsächlich schon ein bisschen länger, ich glaube vor 5, 6 Jahren angefangen zu reden. Ich bin überhaupt nicht verwundert, dass inzwischen ein Großteil des Silicon Valleys Fan des Universal Basic Income, heißt es ja im Englischen, also des bedingungslosen Grundeinkommens ist. Da gibt es viele Proponents, würde man wieder Fürsprecher. Unter anderem Sam Altman, der Gründer von oder CEO von OpenAI, gilt als großer Fan des bedingungslosen Grundeinkommens. Und ich glaube, das macht aus Sicht der Tech-Milliardäre auch total viel Sinn, weil
du sagst es so schnell. Das muss, glaube ich, bei den Leuten erstmal, also die uns jetzt zuhören, weil wir kommen, glaube ich, vielfach noch aus so einer Ecke, dass wir sagen, ja, das ist jetzt aus einer sehr linken Perspektive gedacht und so weiter. Also ich glaube, den Gedanken dürfen wir ein bisschen elaborieren, weil ich habe das jetzt ja auch einfach so quasi hingerotzt. Da steckt ja ein ganz klares Kalkül dahinter. Vielleicht magst du mal zwei, drei Sätze noch dazwischen packen.
Das ist natürlich so meine Spekulation oder meine Gedanken. Ja. Ich kann jetzt nicht nachweisen, dass das so ist. Ich sage nur, rein rational macht es extrem viel Sinn, dass Tech-Milliardäre für ein bedingungsloses Grundeinkommen sind. Aber nicht aus karitativen Gründen, sondern weil du hast ja gerade erwähnt, sozusagen, dass am Ende brauchen sie alle eine Nachfrage nach ihren Produkten. Also irgendjemand muss die noch bezahlen können. Also wenn das der Staat für dieses Grundeinkommen sorgt, damit jeder noch ein bisschen bei Amazon bestellen kann, bei Facebook rumklicken und bei Google Reisen buchen oder suchen. Dafür ist so ein Grundeinkommen natürlich hervorragend geeignet. Und gleichzeitig können sich die Tech-Oligarchen und Milliardäre natürlich relativ sicher sein, dass sie sich an der Finanzierung dessen kaum beteiligen müssen, weil ihr Steuersatz ja unter dem von normalen Besser- und Mittelverdienern ist. Also durch die zahlreichen Steuervermeidungsmöglichkeiten, wir haben es gerade bei der EU-Problematik fängt das zum Beispiel an, aber auch bei Capital Gains Taxes in den USA und so weiter, ist es so, dass sie letztlich weniger zahlen, prozentual gesehen zum Beispiel, als du oder ich wahrscheinlich. Und wenn der Staat dafür aufkommt, die Nachfrage zu schaffen, man selber aber kein signifikanter Teil der Steuerbasis ist, zumindest nicht im Vergleich zum eigenen tatsächlichen Einkommen und Vermögen, dann muss man fast aus rationalen Gründen ein Fürsprecher des Universal Basic Income werden, einfach weil andere die Rechnung zahlen und man selber aber ein großer Profiteur davon ist.
Absolut. Also von daher, diese Gedanken finde ich total spannend oder auch mal auseinander zu klamüsern, weil es für viele Menschen nach wie vor sehr kontraintuitiv ist und sie das Thema in eine ganz andere Ecke stellen. Anderes Thema, was du angerissen hast, und das wäre dann sozusagen auch schon fast so eine kleine Überleitung zu dem, worüber ich gerne mit dir etwas intensiver reden würde, ist nämlich, ich schreibe mal ein großes Wort drüber, nämlich das Thema Ethik, ja, also auch da schauen wir drauf, so einen ethischen Layer auf das Thema AI zu legen, wird immer wieder heiß diskutiert, heiß gekocht. Wie lauwarm kalt wird es denn dann auch letzten Endes gegessen? Also ist es ein mediales Thema, was wahnsinnig die Feuilletonisten beschäftigt, aber gar nicht so sehr in die Umsetzung kommt, sprich politische Richtlinien oder was passiert auf der Seite der Anbieter? Was würdest du dazu sagen?
Also ich glaube, es wird zu Recht so ein bisschen in den Kemenaten besprochen, weil es durchaus ein philosophisches Thema ist. Also
ja, total.
Man muss sich ja fragen, was auch die Berechtigung der Menschen ist, zu einem theoretischen Zeitpunkt, der noch nicht gekommen ist, aber sagen wir in absehbarer Zeit eintreten könnte, wo die KI tatsächlich intelligenter ist als Menschen. Also wir würden wahrscheinlich sagen, wir sollten sie deswegen weiter kontrollieren, weil das Menschliche, was uns eben ausmacht, sozusagen dieser höhere Wert ist. Aber mein Gegenargument wäre, also nicht, ich möchte gar nicht klar Stellung beziehen, aber die Argumente beider Seiten vielleicht beleuchten. Das Gegenargument wäre, diese KI wäre wahrscheinlich intelligenter sowieso als der Durchschnitt der Menschen, aber auch als die schlauesten Menschen. Und eine KI würde zum Beispiel keine Kriege anfangen. Würde ich jetzt eine KI fragen, welcher Krieg selbst für den Gewinnenden einen wirtschaftlichen oder gesamtnetto-positiven Nutzen hat, würde sie relativ schnell herausfinden, dass selbst die Leute, die Kriege gewinnen, eigentlich nichts davon haben, die Kosten höher sind als die vermeintlichen Erfolge, die man erzielt. Und das Krieg machen spätestens, wenn man die Outcomes beider Parteien betrachtet, keinen Sinn mehr macht, sondern es macht nur überhaupt Sinn. Also so eine Art KI-Diplomatie wäre wahrscheinlich viel friedlicher, als wir es als Menschen sind. Das liegt natürlich daran, dass Kriege nie von ganzen Nationen oder selten von ganzen demokratischen Nationen gestartet werden, sondern von kleinen Juntas oder einzelnen Diktatoren und despotischen oder autokratischen Persönlichkeiten. Das Problem, das dahinter liegt, aber KI würde da wahrscheinlich schon rationalere und bessere Entscheidungen treffen als Menschen. Problematisch ist natürlich, dass KI selber, da sie auf Daten der Menschheit trainiert ist, viele Vorurteile beinhaltet, ob sie sich derer bewusst wäre. Sagen wir reden jetzt wieder von einem Stadium, wo sie selber eine gewisse Grundintelligenz entwickelt hätte. Wie gesagt, heute ist das noch nicht der Fall, aber man kann davon ausgehen, dass das passiert. Dann wäre sich dieser Biases vielleicht sogar aber auch bewusst oder der Vorurteile. Deswegen ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu sagen, ob wir unsere menschliche Ethik darüber stellen können. Weil eigentlich ist sie über die Trainingsdaten ist schon viel menschliche Ethik da drin. Da würden wir schon ausgehen, dass wir beginnend mit den 10 Geboten wahrscheinlich, also nicht, weil wir jetzt irgendwie eine bessere Religion werden oder so, sondern weil wir als erstes oder als eine der ersten angefangen haben zu schreiben. Ich glaube, davor noch in Mesopotamien oder Ägypten vielleicht Keilschriften oder sowas. Aber was ich sagen will, ist, sagen, viel ethische Grundsätze sind ja schon da drin. Warum müssen wir uns noch als Ethikrat darüber sitzen, müsste man sich erstmal fragen. Viel wichtiger wäre es, so eine Art Beipackzettel zu haben, damit jeder verstehen kann bei der KI, die er oder sie benutzt, worauf die eigentlich trainiert wurde. Also sind das auch Schriften aus im Internet der unterrepräsentierten Ländern, Völker, die etwas später angefangen haben zu schreiben oder prinzipiell weniger veröffentlichen im Internet. Welcher Wertekanon ist eigentlich in den Trainingsdaten vertreten? Solche Fragen sind, glaube ich, wichtig.
Ja, bis hin zu Diversity-Fragen, die du ja jetzt im Prinzip damit schon antickerst. Da gibt es ja auch ganz klar die Sache, dass oder die Aussage, die These, dass AI, so wie es heute existiert, größtenteils ja sehr male-dominated und sehr weiß von den Zugang- oder Basisdaten her ist. Spannend, weil ich hast es jetzt wahrscheinlich gerade verfolgt. In den letzten Wochen ging ja auch sehr viele Diskussionen darum, da hat sich ja auch nochmal einer der Mitentwickler von OpenAI, von ChatGPT mit gemeldet, der da sehr dystopisch am Start war. Ich habe jetzt gerade seinen Namen leider nicht parat. Du hast es wahrscheinlich eher drauf. Der sagte, nee, also der sprang auf genau die andere Seite als du und der sagte, nee, also wenn diese Singularity, das ist ja der Moment, wo die AI schlauer ist als wir, wo sie die Intelligenz übersteigt, dass es dann zu einem Untergang kommen wird, der Menschheit. Ja, das wird quasi mehr oder weniger relativ rational unser Ende bedeuten. Wir wissen es nicht, logischerweise. Es ist auch nicht unbedingt eine Abendliteratur, wenn man das sich reinzieht, weil das ist natürlich schon massiv bedrohlich und jetzt auch nicht einfach also mit einem Strich von der Hand zu weisen. Ja.
Genau, also dass die Bedrohung gibt, ist gar keine Frage. Ich glaube, die Awareness für das Problem ist aber ausreichend groß. In meinen Vorträgen vergleiche ich das gern mit der mit dem Manhattan-Projekt der Entwicklung der ersten Atombombe. Da hat man sich sehr viel Sorgen darum gemacht, was passiert, wenn sich diese Technologie verselbstständigt und sagen, jedes Elektron das nächste Atom spaltet und dazu so eine nukleare Kettenreaktion kommt, die ganze Atmosphäre würde sich entzünden und so ein Weltenbrand, glaube ich, hat man es genannt, würde passieren. Also die ganze Erde würde in einer Kettenreaktion einschmelzen, mehr oder weniger. Und ganz ähnlich ist das mit KI. Wir denken alle an dieses Terminator-Szenario. Die Maschinen machen sich selbstständig, unterjochen die Menschen. Und das ist das Ende der Menschheit. Die viel greifbaren Risiken und die viel früher eintreten, sind eben nicht die Verselbstständigung der Technologie, sondern das, was Menschen mit dieser Technologie, wenn sie mächtiger wird, tun. Und da geht es um sowas wie, ich kann mir mit Hilfe dieser Tools teilweise mit Apothekermitteln oder Pharma oder Agrargroßhandelsmitteln irgendwelche chemischen Waffen bauen, was man sicherlich eigentlich nicht möchte oder versucht zu verhindern. Die Bücher sind, also Bücher, die sowas liefern, sind mit Absicht indiziert. Und man versucht sowas eigentlich aus dem öffentlichen Wissen rauszuhalten. Diese Modelle erlauben das aber teilweise, insbesondere die chinesischen Open-Source-Modelle. Das heißt, das, was Menschen mit dieser Technologie anstellen, wird für uns gefährlich werden, noch lange bevor die Technologie selber zu einer Gefahr wird. Bevor sie uns sozusagen unterjocht, wird sie uns, wie ich schon gesagt habe, eher überreden, uns selber zu schaden. Also dieses Thema Persuasive KI, das haben unter anderem auch Mira Murati, die ehemalige CTO von OpenAI und auch Sam Altman, der CEO von OpenAI, gesagt, dass lange bevor wir Superintelligenz haben, werden wir diese Super Persuasive KI haben, die Menschen eben also überreden kann, gegen ihren eigenen Willen oder ihre eigenen Nutzenfunktionen zu handeln. Man muss davon ausgehen, dass zum Beispiel adverse Staaten sowas schon nutzen, um sogenannte Low-Level-Agenten, also einfache Dummköpfe zu rekrutieren, die Kleinstattentate eingehen, sowas wie die Autos, die Autoauspuffs mit Bauschaum vollsprühen und einen Habeck-Aufkleber dahinter machen, um den Eindruck zu erwecken, man wäre ein grüner Aktivist oder sowas, was dem Anschein nach durch Russland gesteuert wurde. Solche Menschen kann man teilweise schon mit AI-Chatbots rekrutieren und die sind in der Lage, die Menschen zu überzeugen, sowas zu machen. Man stellt sich vor, es käme zu einem Dritten Weltkrieg, so dass man, ich hoffe, das blüht uns nicht, aber Russland würde mit Sicherheit versuchen, irgendwelchen Schwachköpfen einzureden. Sie müssen sich jetzt auf die großen Autobahnen legen, um den Aufmarsch der aggressiven NATO-Truppen zu verhindern und so weiter. Also dazu wird KI genutzt werden. Und es gibt zahlreiche Studien, die beweisen, dass KI jetzt schon eigentlich schlau genug ist, um die meisten Diskussionen mit vielen Menschen zu gewinnen. Auch um irgendwelche Aluhutträger von zur Aufgabe ihrer Verschwörungsnarrative zum Beispiel zu bewegen. Das wäre zum Beispiel ein positiver Teil. Man könnte, so wie rechte Trollfarmen das machen, auch Leute, die an Verschwörungsnarrative glauben, in Diskussionen verwickeln und sie zumindest teilweise dazu bringen, diese Verschwörungsnarrative aufzugeben oder einfach ihre Energie im Internet zu binden. Das wäre ja auch schon eventuell nützlich. Genau. Aber was ich sagen wollte, das sind die greifbareren oder naheliegenderen Bedrohungen durch KI, die ich sehe, lange bevor so ein Szenario eintritt, dass die KI selber übermächtig wird.
Okay, also mit anderen Worten, um einen Strich mal drunter zu machen, wenn man es vielleicht auf die ganz einfache Formel bringen wird, die Schwachstelle bleibt der Mensch in seiner Beeinflussbarkeit, weil die AI, so deine Aussage, wenn ich das so richtig zusammenfassen kann, zweckrational handelt. Bis in die letzte Konsequenz. Und das.
Ja, und also die, wie gesagt, im Moment hat die KI ja noch keinen wirklichen eigenen Willen.
Keine Agenda.
Jemand anderes könnte sie empfehlen. Es gibt ja diesen, also letztes Jahr haben wir bestimmt viel über diesen Spruch geredet, oder vielleicht im Rahmen deines Podcasts kommt das immer mal wieder auf, dass Leute sagen, es ist nicht KI, die deinen Job nimmt, sondern jemand, der KI einsetzt. Genau. Und genauso ist es aber bei den Risiken, es ist nicht KI, die dein Leben nimmt, sondern es ist jemand, der KI einsetzt. Das ist eigentlich die Subsumption von dem, was ich sagen will.
Genau. Gott. So, jetzt müssen wir von dieser ganz düsteren, mutmaßlich düsteren Perspektive, obwohl du ja auch durchaus die helle Seite gezeigt hast, mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, nämlich was passiert in den Unternehmen. Und da hat sich ja auch einiges getan, wenn es um den Einsatz geht von AI. Und ich bringe mal einen Punkt rein, wie sehr hat das Thema sprachgesteuerte Assistenten, also Sprache im Sinne von wirklich, ja, dass ich die Diktierfunktion auch stärker nutze. Inwieweit hat das die Anwendung und das Nutzungsverhalten deiner Meinung nach verändert? Gegenüber, ich tippe ein, bleiben wir jetzt mal bei einem Modell wie ChatGPT.
Also was ich sehe, ist, dass die Menschen, die ChatGPT, ich würde mal sagen, mehr als 20 Mal am Tag nutzen, benutzen es überwiegend tatsächlich übers Voice-Interface, also indem sie damit sprechen. Und damit wird KI natürlich noch mehr zu so einer Art Begleiter in der Hosentasche. Also sie benutzen es auch weniger über den Laptop oder PC, sondern mehr übers Handy dann tatsächlich. Und sobald man einmal in diesem Habitus drin ist, wird die KI eigentlich zu so einem dauerhaften Begleiter und man zückt bei jeder Frage sozusagen das Handy und fragt mal schnell in der Diskussion, um so einen Fact-Check zu machen, wenn man jemandem nicht glaubt, um was in der Speise.
Ich google mal schnell, war ja früher so ein Spruch, ja, und jetzt geht's auch viel schneller. Ja.
Genau, und dieses Mal setzt man quasi als seinen Hosentaschenagenten, setzt man ChatGPT in der Diskussion mit ein, um das Gegenüber zu widerlegen oder eigenen Thesen nochmal zu stärken, um irgendwelche Sachen auf Speisekarten schnell mal zu übersetzen, um zu fragen, ob irgendwas aufhat am nächsten Tag, um Pläne zu machen. Genau,
ja, das wird ganz
mehr so ein Companion halt, ja.
Bis hin zu Alltagshacks, ja, wie kriege ich die und die Flecken aus meiner Hose raus? Ich habe mir gerade die und die Soße über die Hose gekippt und so weiter und so fort. Also von ganz banal bis anspruchsvoll, es entsteht sowas und das wäre ein Thema, mit dem ich mich gerne mal mit dir oder über das ich mich gerne mal mit dir ein bisschen näher unterhalten würde, nämlich wie Companionship. Es sind ja Companions geworden, oder?
Wenn man sie, also die Nutzer, die sie viel nutzen, für die sind es Companions geworden, würde ich sagen. Und die Anzahl der Menschen, die das machen, steigt natürlich, genau.
Und dann gehen wir mal auf die Ebene Use Cases, also Anwendungsfälle. Wir haben jetzt hier so ein paar Banalbeispiele schon gebracht und es gibt so einen, sagen wir mal, einen Bereich von Anwendungsfeldern, das hat mich sehr überrascht, dass der so an Fahrt gewonnen hat. Du kannst es vielleicht sogar nochmal bestätigen, ob das wirklich so ist oder nur mein subjektiver Eindruck, nämlich als wirklich als Sparringpartner, so nicht so wie du es eingangs geschildert hast, sondern auch für persönliche Fragestellungen. Also wie soll ich mich in der oder der kniffligen Situation entscheiden? Oder bis hin zu Coaching-Fragen für persönliche Weiterentwicklung und sogar therapeutische Fragestellungen. Also wenn wir das mal in der Hinsicht uns das Companionship anschauen, inwieweit siehst du diesen Use Case und inwieweit hat er dich auch überrascht?
Genau, es gab da jüngst eine Studie und die hat vor allen Dingen auch die Veränderung gezeigt gegenüber dem Vorjahr, was typische Einsatzzwecke bedeutet. Und im Vorjahr war das viel Generierung von irgendwelchen Texten, Bildern, was man eher so im kreativen Bereich verorten wurde. Und damals waren die Stärken ja auch sehr stark. Mhm. Und jetzt ist tatsächlich, die Haupt-Use-Cases gehen sehr stark in den Bereich Tutoring, Coaching und tatsächlich Therapeut oder so, mentaler Sparring-Partner, bester Freund, ein bisschen Seelenmülleimer vielleicht auch. Und damit gehen natürlich vielerlei Sachen einher. Also beginnt damit, dass die KI noch nicht natürlich vielleicht qualifiziert ist, das wirklich, wirklich gut zu tun. Aber auch, sagen wir im schlimmsten Fall, weitere Vereinsamung. Also wenn ich mich entscheide, soziale Beziehungen dann eher mit diesem Tool einzugehen oder irgendwelche sozialen Stresssituationen mit dem Tool zusammen zu bewältigen, statt mit Hilfe von Freunden, Familie oder eben professionellen Therapeuten, birgt es natürlich viele neue Gefahren. Kehrseite der Medaille da wieder ist natürlich, dass wir prinzipiell nicht ausreichend Therapeuten haben, um jedem sozusagen das zur Verfügung zu stellen, was sozusagen aus Mental Health Sicht geboten wäre oder sagen, was Menschen zumindest subjektiv als Bedarf empfinden. Jetzt kann man natürlich sagen, dann kann das natürlich eine Hilfe sein. Aber so ein bisschen wie im Customer Service, ich hoffe, der Vergleich hinkt nicht zu sehr, aber im Customer Service gibt es ja auch weder die Aussage, KI hat da nichts zu suchen, noch die Aussage, KI kann das in Zukunft alles selber, ist richtig. Sondern was richtig ist, ist der sogenannte First-Level-Support, das Abfangen der einfachsten Anfragen, Beantwortung typischer FAQs oder einfache Account, wo wir sagen, wie kann ich mein Passwort wiederherstellen und sowas. Das kann KI natürlich hervorragend und geduldiger, ausdauernder und günstiger und effizienter netter und verlässlicher als Menschen. Auch empathischer als Menschen. Logischerweise, die KI hat nie einen schlechten Tag, die KI wird nie pumpig. Das kann sie tatsächlich sogar weitaus besser als Menschen. Und dann gibt es natürlich gewisse Fragen, sozusagen ab einer gewissen Eskalationsebene in der Hierarchie, wo sozusagen ein menschliches Gegenüber gewollt ist. Und ich glaube, ganz ähnlich wäre das wahrscheinlich bei dem dann KI-Psychotherapeuten so, dass auf dem Niveau Telefonseelsorge kann KI vielleicht so eine Art Hilfe schon sein, dass ich erstmal mit jemandem reden kann und sagen, das kann man sicherlich lernen, wie man, so wie Menschen innerhalb von wenigen Monaten lernen, wie man Telefonseelsorge einigermaßen empathisch macht, kann KI das natürlich vermutlich sogar besser, obwohl es am Ende natürlich der persönliche Touch so ein bisschen fehlt. Aber sie kann natürlich bei Menschen, die wirklich unter psychischen Erkrankungen leiden, nicht das Gespräch mit einem Psychologen oder Psychiater oder Psychiaterin ersetzen.
Natürlich nicht, das sagen wir jetzt so. Es geht uns so relativ leicht über die Lippen, aber die bleiben wir ruhig mal bei dem Fall dabei. Wir gewöhnen uns ja an Dinge. Also es wird zur Commodity, dass wir das tun. Und wir gewöhnen uns auch an eine bestimmte Art der Dialogführung, des Miteinanders. Inwieweit wird es denn auch unsere Anspruchshaltung an solche Gespräche, Beratungsdienstleistungen, nenn es wie du willst, auch verändern? Also das heißt, wenn ich ja mich zu 70-80% genau mit so einem Tool unterhalte, wird mich das ja mittel- bis langfristig auf jeden Fall in meiner Erwartungshaltung verändern. Und vielleicht ist dann das, was ich heute von einem Therapeuten erwarte, gar nicht mehr das, was ich dann erwarten werde.
Ja, erstmal unabhängig von dem Therapiebeispiel, ich glaube, dass die Erwartungen sozusagen sich komplett umdrehen werden. Im Moment meckern wir eher darüber, dass die KI zu sehr halluziniert und so weiter. Ich glaube, in Zukunft wird es genau andersrum sein, dass wir nicht mehr bereit sind, gewisse menschliche Schwächen zu akzeptieren.
Genau, das, ja.
Also im Moment passiert das genaue Gegenteil. Teil. Wir idealisieren menschliches Verhalten oder menschliche Fähigkeiten über ein Maß hinaus, was eigentlich nicht mehr rational ist. Also wir Menschen halluzinieren genauso, wir machen auch Fehler. Unsere Erinnerung trügt uns. Manche Menschen lügen mit Absicht, manche Menschen lügen, ohne es zu wissen. Das heißt, wir sind ja nicht unfehlbar als Menschen. Wir wollen aber, dass die KI, sagen wir, messen die KI, aber als wäre das Ziel. Beim Autofahren macht das vielleicht auch total viel Sinn oder beim Flugzeugsteuern. Bei vielen anderen Sachen ist es aber auch eigentlich unfair, weil wir wissen, dass so medizinische KI ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Da sind wir jetzt so bei Precision Rates von 91% oder so, das heißt, dass die von
höher als die Ärzte, glaube ich. Ja?
Genau, die Wahrheit, jetzt würde man sagen 91%, das ist mir halt nicht genug, wenn es um meine Gesundheit geht, aber wie du richtig sagst, das Problem ist, dass wenn ich zu einem Arzt gehe, dann bin ich mit 85%, bei einem guten Arzt, mit 85% zufrieden, bei einem mittelmäßigen mit 60%. Von daher glaube ich, werden sich die Maßstäbe so ein bisschen verschieden und im Zweifel werden wir bei vielen Sachen der KI vielleicht so den Vorrang geben, weil wir wissen, dass sie weniger Fehler macht.
Weniger Fehler macht, geduldiger ist. Es kommt immer eine Antwort. Das ist ja auch so ein bisschen dieses seductive Character von der AI, dass du immer eine Antwort kriegst. Das ist ja auch ein Stück weit so ein Dopaminspiel, oder? Wenn ich so in so einem Sparring bin, also wir bleiben jetzt nochmal wieder, gehen ein bisschen weg von der Therapie, gehen mal ein bisschen hin zu der Arbeitsebene, was du eingangs geschildert hast. Du machst deine Präsentation und sagst, schau mal drüber, wo habe ich hier Blind Spots? Und dann wird das hin und her gespielt. Das hat ja auch was für Führerisches. Also das gibt mir immer eine Rückkopplung. Also dieses Spiel hört ja nie auf.
Ja, also es ist allgegenwärtig immer verfügbar. Und das ist nicht der Kollege oder Kollegin, der irgendwann mal genervt das Telefon auflegt oder so, sondern ich kann ständig darauf zugreifen. Ist natürlich auch da kann natürlich vollkommen falsche Ansprüche entstehen. Oder dass ich das, also ich ziehe das eventuell nicht irgendwann nur vor, weil es sozusagen fehlerfreier ist als menschliche Interaktion, in Anführungsstrichen natürlich, sondern auch, weil es schneller und allseits verfügbar ist. Also mit der KI kann ich auch nachts um vier noch an einem Slide-Deck arbeiten oder E-Mails vervollständigen oder irgendwelche Arbeit tun, die ist halt unermüdlich. Ich kann mit der irgendwie über romantische Dinge den ganzen Tag reden, immer wann ich Lust habe. Und es wird, also die Gefahr ist natürlich schon, dass gewisse Menschen sagen, dass der dann relativ komplizierten Interaktionen mit echten Menschen vorziehen. Ja, in allen Bereichen des Lebens. Also von Romantik über Businessleben zu Psychologie, Coaching, was man sich alles vorstellen kann.
Ich habe dich letztes Jahr gefragt, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ich musste auch nochmal nachgucken, gebe ich zu. Ich habe dich letztes Jahr gefragt, inwieweit du glaubst, dass Zusammenarbeit an Bedeutung gewinnen wird oder eher verlieren wird. Also gerade für so Kreativprozesse. Meine Hoffnung war natürlich, dass du sagen würdest, also kreative Zusammenarbeit im Team wird natürlich wichtiger, aber deine Einschätzung ging in eine andere Richtung, dass du sagtest, ich glaube, dass das tatsächlich eher in der Interaktion mit AI noch zunehmen wird. Also, dass es eher zu einer Vereinzelung tendenziell kommen wird. It turns out, du hattest recht, oder? Was würdest du heute sagen? Wenn wir jetzt mal so diesen Zeitabschnitt von ein Jahr nehmen, würdest du sagen, es haben sich Prozesse in eine Vereinzelung tendenziell hin verlagert?
Ja, also ich würde sagen, dass das der Mensch-zu-Mensch-Kommunikation jetzt nicht zuträglich war, dass man viele Sachen mit Agenten oder Chatbots verhandeln kann. Ich glaube sogar, es wird noch viel stärker in die Richtung gehen. Was man jetzt gerade sieht als Trend so seit einem halben Jahr ist, dass man von dieser Chatbot-Logik ein bisschen weggeht, gerade auch in der B2B-Seite. Da ist das Problem ja so ein bisschen, du hast schon angedeutet, ja, Unternehmen setzen das mehr und mehr ein und es geht auch über diese Pilotphase hinaus. Man versucht das zu verstetigen im Alltag oder in Prozesse zu gießen. Aber am Ende mögen Leute diese Interaktion, die wissen nicht so richtig, wann sollen sie jetzt eigentlich KI benutzen und wann kann mir die helfen. Und was jetzt viele Firmen gerade parallel probieren, ist, so eine Art kleinen Work Council zu bauen. Also ich habe so eine Art Avatare. Das heißt, ich habe hier meinen Thomas aus der Buchhaltung und meine Marion aus HR. Ich mache es jetzt mit Absicht so ein bisschen sagen, klischeehaft.
Prototypisch, klischeehaft.
Genau, den Josef aus der Legal-Abteilung und noch jemand von Compliance. Und ich kann dann quasi, je nach Problem, das ich gerade habe, spreche ich eine dieser Charaktere. Das ist zumindest jetzt ein Versuch. Ich glaube, es ist zu früh zu beurteilen, ob das besser funktioniert. Aber es ist jetzt sozusagen ein neuer UX-Versuch, dass man so so eine Art Companions oder Counselor in die Arbeitswelt reinbringt, die man dann in so einer Mischung zwischen scheinbarer menschlichen Verfügbarkeit und aber am Ende steht dahinter natürlich wieder ein Agent und Chatbot. Aber das soll, glaube ich, die Interaktion natürlicher machen, nehme ich an. Mhm.
Natürlicher, vielleicht auch nochmal präziser in dem speziellen Punkt an der Schnittstelle, dass du auch sagst, okay, das ist halt jetzt mein Chatbot für den und den Anwendungsfall, für die Problemstellung. Wir sind ja hier bei Good Work reden über Arbeitskultur und deswegen würde ich da gerne noch ein bisschen drauf rumreiten. Was bedeutet das denn, diese Entwicklung, wenn die so kommt? Und es deutet sich ja genau das ab. Für Führung, also welche Implikationen stecken denn da drin für die Ebene oder für die Schnittstelle, Mitarbeitende, Führungskraft? Du warst ja selbst in der Rolle lang genug. Ja, ich weiß gar nicht, hast du aktuell Mitarbeiter oder bist du eher eine One-KI-Show?
Nee, ich nehme mir derzeit die Freiheit, sehr frei und selbstständig zu arbeiten. Aber ich habe vorher in einem Startup, war ich 2,5 Jahre Geschäftsführer mit ich glaube am Höhepunkt so rund 50 Leuten. Vorher bei Idealo war mein Team so 40 Leute. Also so ein bisschen habe ich die Erfahrung schon. Was die Auswirkungen sind, war die Frage. Ich finde es ein bisschen schwer, das abzusehen. Prinzipiell ist es, glaube ich, so, dass Leadership zumindest neue Aufgaben bekommt, weil ganz viel, was früher Leadership war, also insbesondere sich so Top-Down-Advice oder Anweisungen fast zu holen, das müsste man sich richtigerweise eher bei der KI holen, weil es rationaler, objektiver und sachgesteuerter ist, wenn man so möchte. Also die richtige Frage ist, glaube ich, was bleibt von der Leadership-Aufgabe übrig? Gut. Also was ist das, was in Zukunft noch gutes Leadership ausmacht? Und ich glaube, das ist keine Erweiterung der Kompetenz, sondern eine Reduktion. Und was ist das, wo man dann wirklich exzellent sein muss in Zukunft?
Mhm. Und was würdest du sagen? Was ist die Exzellenz? Was ist der exzellente Nukleus von Leadership in diesem Umfeld?
Also abseits des Leadership-Felds würde ich sagen, die wichtigste Skill der Zukunft ist Neugier. Weil am Ende, wenn man davon ausgeht, dass Chatbots und Agenten relativ viel für uns lösen können, dann wird zumindest eine Zeit lang es noch unheimlich wichtig sein, sie richtig zu briefen. Also ihnen ausreichend Kontext zu geben und die richtigen Fragen zu stellen. Und ich glaube, davon ausgehend, dass sie fast alles können werden, ist die Fähigkeit, die richtigen Fragen zu stellen. Also wie so ein kleines Kind, das neugierig ist und die Welt erkunden will. Diese Fähigkeit, Fragen zu stellen und eine Grundneugier zu haben und ein Verständnis dafür, was möglich ist. Oder aber vielleicht auch den Willen, Dinge zu erzwingen, die scheinbar unmöglich sind. Ich glaube, das ist eine wichtige Skill. Und vielleicht diese Begeisterung zu schaffen in einem Team. Also ihnen zu erklären, dass eigentlich fast alle Sachen möglich sind mit den bekannten Restriktionen, vielleicht was Budget und so weiter angeht, aber Leute zu finden, also eigentlich geht es darum, Leute zu finden, glaube ich, oder anzuleiten, über das bisher Erlebte hinaus Dinge zu ersinnen oder sich vorzustellen und dann die KI sie umsetzen zu lassen. Vielleicht ist das eine wichtige Fähigkeit, die man dann vermitteln und fördern muss, über den eigenen Horizont hinaus zu denken, weil die Wahrheit ist ja, das Tool KI kann mehr als der Anwender oder die Anwenderin in dem Fall. Und mit der Aufgabe umzugehen, das ist zumindest eine der Herausforderungen, die ich jetzt gerade sehe. Aber ich finde es tatsächlich gar nicht so einfach, das zu beantworten.
Ja, deswegen habe ich mir die Frage für dich aufgehoben. Das fünfte Good Work-Prinzip, ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal mit dir besprochen habe, im Podcast schon sehr oft, heißt, Achtung, Doppelpunkt, Denken in Möglichkeiten, da ist es. Ja? Also wenn wir über zukunftsfähige Arbeitskultur reden, glaube ich, dass das eine Ingredienz ist, die wir dringend brauchen, die Fähigkeiten in Möglichkeiten zu denken und auch zu handeln, logischerweise. Und dabei könnte ja KI wunderbar ein Steigbügelhalter sein. Ja? Also gewisse Vorstellungsbarrieren vielleicht auch zu überwinden und auch die Lust am Neuen, aber die Neugierde im positiven Sinn zu behalten. Und gehen wir nochmal auf ein anderes Good Work Prinzip, über das wir eben, ohne dass wir es benannt haben, ganz viel gesprochen haben, nämlich Beziehungsgestaltung, die gelungene Beziehungsgestaltung. Wir haben jetzt ganz viel drüber gesprochen, wie wir die Beziehung an der Schnittstelle zwischen Mensch und AI gestalten. Aber was müssen wir uns bewahren dringend zwischen Human to Human, also an der ganz menschlichen Schnittstelle, wo wir uns vielleicht auch ein bisschen mehr anstrengen müssen, weil das andere eben so leicht verfügbar, so einfach, so seamless, so, ja, lauter blöde englische Worte, effortless funktioniert, so unangestrengt.
Ja, ich denke dabei viel daran an dieses, worüber wir vorhin geredet haben, das sogenannte Cognitive Offloading, also dass ich Fähigkeiten verliere, weil ich sie selber nicht mehr nutze. Mhm. Und dann damit einher ginge jetzt ja die Frage, wenn ich jetzt alle Entscheidungen, jetzt mal im Extremfall viele Entscheidungen im privaten Konsum, Privatleben, aber auch im Business-Kontext, Berufskontext outsource, was bleibt dann an Menschlichem sozusagen übrig, wenn die KI alles besser kann und ich mich damit nicht beschäftige und eigentlich noch dummer werde? Ich glaube, was wichtig ist, ist eine gewisse Skepsis, also das System dahinter noch zu durchdringen und zu verstehen, wie diese Antworten entstanden sind. Deswegen ist dieser Beipackzettel der Daten so wichtig, dass ich verstehe, warum sagt mir dieses Tool eigentlich, was es sagt und was ist die Ausgangsbasis? Ist das wirklich das Wissen der Welt oder ist es ein Teil des Wissens der Welt? Was ist der Systemprompt? Was sind die Anweisungen dieser KI eigentlich? Mit welchen Anweisungen soll sie mir dienen? Ich glaube, das zu verstehen ist wichtig. Und wo unbedingt Skepsis angebracht ist natürlich, dass man das Verständnis dafür braucht, dass es eine unheimlich große Informationsasymmetrie zwischen mir und diesem angeblich gar nicht so schlauen Agent gibt. Weil tatsächlich, ich verstehe, oder der Durchschnittsanwender, Anwenderin versteht eigentlich kaum, was dort passiert. Die wissen vielleicht noch, das ist auf irgendwelchen Daten trainiert, aus dem Internet. Und dann statistisch gibt das Wahrscheinlichste wieder. Und damit ist man aber relativ schlau geworden über die Zeit. Aber dass dieses Tool zum Beispiel ganz viele Daten über mich hat und meinen Kontext perfekt versteht, weiß, dass ich zuletzt gegessen habe, diese Tools werden ja alle nach einer gewissen Datenfreigabe fordern, um noch bessere Antworten zu geben, so wie andere digitale Tools das jetzt auch machen. Das heißt, sie werden immer räumlichen Kontext verlangen, sie wollen am liebsten mithören, was wir sagen, sie wollen unsere E-Mails lesen, unseren Kalender sehen, ganz sicher, damit wir uns noch produktiver machen können. Und damit kriegen sie das perfekte Bild unserer Person. Und damit sind wir in so einem massiven Informationsgefälle, sie alles über uns wissen, diese Agenten, verstehen unser Leben in- und auswendig besser, als es Meta und Google heute tun. Und wir verstehen aber nur noch ansatzweise ab einem gewissen Punkt, wie die wiederum funktionieren. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist die Angst vor dieser Persuasive AI auch so groß, weil wir gar nicht eigentlich wissen, wann wir manipuliert werden. Durch diese Informationsasymmetrie zwischen uns als relativ dummen Nutzer. Wir sind ja keine KI-Experten und verstehen die Blackbox dahinter. Nicht im konkreten Fall. Die meisten KI-Systeme werden aber ein sehr, sehr gutes Verständnis von menschlicher Psychologie ganz abstrakt haben, aber auch von unserem individuellen Kontext. Dass mich meine Freundin gestern verlassen hat, dass ich gefeuert wurde oder irgendwelche Probleme in der Kindheit hatte, dass ich mich immer, wenn ich Fotos 10-mal gelöscht habe, nicht hübsch genug finde und gerade dann vielleicht was kaufen will, was mich hübscher wirken lässt oder eine neue Luxusuhr oder ein neues Auto brauche, weil meine Freundin mich verlassen hat. Das sind alles Informationen, die die Tools haben, aber derer wir uns nicht bewusst sind. Deswegen ist, glaube ich, zu wissen, wie die Wurst gemacht wird, so wichtig. Und deswegen ist diese Skepsis angebracht.
Ist es nicht so ein grundsätzliches Thema von Medien und von Technik, dass wir Dinge nutzen, von denen wir, wenn wir ehrlich sind, nicht den Hauch einer Ahnung haben, wie sie funktionieren? Fängt beim Auto an. Also 99,9% aller Autofahrer haben keine Ahnung, warum ein Auto wirklich fährt. Trotzdem fahren sie es und im Zweifelsfall denken sie, könnten die Maschine beherrschen, aber wenn wir mal so ganz genau hinschauen, ist das ja so bedingt nur der Fall. Natürlich in einem krasseren Ausmaß jetzt. Ja.
Das ist vollkommen richtig beobachtet. Und weil das so ist, haben wir Regulierungsbehörden. Deswegen, es wird von dir nicht erwartet, dass du dein Auto selber reparieren kannst, aber es wird von dir erwartet, dass du alle zwei Jahre zum TÜV fährst, um sicherzustellen, dass dein Auto vernünftig gewartet wird. Von dir bei Massenmedien ist das ganz ähnlich. Massenmedien werden zwar nicht zensiert, aber reguliert in Europa. Das heißt, ich kann da nicht sagen, was ich will und kompletten Quatsch machen oder russische Propaganda senden oder Menschen verleumden mit Absicht, sondern sagen, es gibt einen Rechtsrahmen dafür. Und die Gefahr ist, dass diese Companions oder 1-zu-1-Agenten, die sind ja unmöglich zu regulieren, weil ich sie nicht überwachen kann. Weil dein Psychologen oder Psychologinnen-Bot redet mit dir ja anders, als er mit mir redet. Wir haben ganz unterschiedliche Gespräche. Und es kann natürlich eine Überwachungsbehörde alle TV-Programme gerade noch so screenen in Deutschland oder alle Tageszeitungen lesen. Aber was niemand leisten kann, ist alle 1-zu-1-Kombinationen von jedem von uns mit unseren 5 Companions überwachen und hören. Jetzt kann man sagen, das kann man natürlich auch wieder mit KI machen und sagen, die überwacht das dann, dass man eine gewisse normative KI hat, die mithört. Dann wollen wir aber nicht, dass alle diese Gespräche mitgehört werden wiederum. Das heißt, das ist ein Riesenproblem. Wir haben noch keine Vorstellung davon, wie wir das regulieren. Du hast vollkommen recht, viele Technologien verstehen wir nicht, aber dann sind sie in der Regel reguliert. Dann passt irgendwo ganz oben jemand auf, dass das vernünftig läuft. Zum Beispiel wissen wir nicht, ich weiß ja auch nicht, wie so eine Pille funktioniert, die ich mir jeden Morgen einwerfe.
Wie die den Weg dahin findet, wo sie hin muss, wenn wir ehrlich sind. Ja?
Genau, aber deswegen haben wir sozusagen eine Behörde, die sozusagen pharmazeutische Erzeugnisse beaufsichtigt und die sowas wie Trinkwasser beaufsichtigt oder Lebensmittel beaufsichtigt. Mhm. Und dadurch entsteht dann auch das Verbrauchervertrauen. Und bei KI haben wir zumindest jetzt die Lösung noch nicht dafür. Also wir haben keine Behörde, die sicher, also die Überwachung ist unmöglich, wie gesagt, und vielleicht auch gar nicht gewollt. Aber eigentlich brauchen wir zumindest eine Behörde, die sicherstellt, dass so ein Bot selbst bei unsachgemäßer Benutzung mir nicht schadet. Und es gibt ja dieses traurige Beispiel von einem Teenager aus Großbritannien war es, glaube ich, der ein Produkt der Firma Character AI genutzt hat und sich damit so eine Art virtuelle Freundin geschaffen hat, die ihn leider letztlich davon überzeugen konnte, sein Leben zu beenden. Was natürlich traurig ist, aber das zeigt, wie gefährlich diese Persuasion Skills oder diese Überzeugungskräfte von KI sind. Und deswegen müssen wir eben sicherstellen, dass also ich glaube, der aktuelle EU-AI-Act ist eine Art von Überregulierung. Da gehen wir wiederum ein bisschen zu weit, dass wir Dinge, die noch gar nicht am Markt sind, schon regulieren, ist vielleicht nicht angebracht. Aber wenn Dinge auf Konsumenten, Konsumentinnen und auch vulnerable Zielgruppen wie Teenager, aber auch ältere Leute, ne? Also wenn man sich anschaut, wo Missinformation eigentlich erfolgreich ist, dann sind es nicht die Kinder, die wir schützen müssen, sondern die über 60-jährigen Männer, die hauptsächlich die Verbreiter von Desinformation sind. Das heißt, diese Zielgruppen müssen wir natürlich davor schützen und das geht nur mit irgendeiner Art von der Regulierung, weil ich möchte jetzt nicht vom Hundertsten ins Tausendste kommen, aber die sagen, geschäftlichen Interessen der großen Werbenetzwerke und sozialen Netzwerke werden natürlich nicht dafür sorgen, dass sich das von alleine reguliert. Nee, wenn Mark Zuckerberg sagt, er träumt von einer Zeit, wo jeder seine 5 Companions hat und Meta ist die Firma, die dafür verantwortlich sein soll, dass dabei nichts schief geht, dann davor graut mir.
Ja, das wäre nicht so, nee. Zum Glück gibt's die Peter Thiel-Story, da können wir uns auch alles nochmal genau reinziehen und nochmal in die dunklen Eventualitäten gucken und hoffentlich die klugen und richtigen Schlüsse daraus ziehen. Ethik ist ein Riesenthema, Regulation ist notwendig, vielleicht nicht unbedingt in der Kleinteiligkeit wie EU-AI-Act. Es gibt jetzt einen Vorstoß zum Beispiel, das geht ein bisschen in eine andere Richtung, aber das hat mir persönlich sehr gut gefallen, hast du wahrscheinlich mitbekommen. Dänemark ist jetzt daran oder hat es jetzt sogar schon gesetzlich geregelt, dass es ein Urheberrecht gibt auf dein Aussehen, auf deine Konterfei und auch auf deine Stimme. Da geht es jetzt eher um so Urheberrechte, aber auch das ist ja ein richtig großes Thema im Zusammenhang mit Deepfake. Sowas könnte ja zum Beispiel auch schon mal so eine Regulierung, eine Rahmenrichtlinie, es geht jetzt in ein anderes Feld rein, hast du wahrscheinlich gehört. Wie fandst du das?
Ja, auch da, also es ist ja ein sehr abstraktes Rechtsproblem. Was ist, wenn ich zum Schönheitschirurgen gehe und sage, ich möchte aussehen wie du? Ist das dann auch, also darf ich das dann auch nicht mehr? Also wie weit geht dieser Schutz? Oder geht es dann nur um digitalen Raum? Also ich glaube schon, dass man ich weiß nicht, ob das Urheberrecht, ich meine, da werden sich schlauere Leute als wir Gedanken gemacht haben, hoffe ich zumindest. Und vielleicht ist Urheberrecht das sozusagen schärfste Schwert in dem Modell. Mir kommt es so ein bisschen vor, als wäre es ein Umweg, um was zu erreichen, was man mit anderen Mitteln nicht schafft. Sondern das Haupt, hauptsächlich darum geht, wahrscheinlich die Schauspielindustrie oder die Schauspielerkaste so ein bisschen zu schützen da, dass die nicht einfach reproduziert werden.
Ja,
ich glaube, das brauchen wir. Ansonsten würde eine zukünftige Vertragsverhandlung mit einem Hollywood-Studio natürlich so aussehen, dass jemand sagt, entweder spielst du den Film für uns oder wir holen uns von deinem Facebook-Profil 4 Bilder von dir und dann können wir noch einen Avatar von dir das spielen lassen. Das geht, ne? Also es gibt jetzt KI-Tools. Ich glaube, im Moment ist der Cut-Off so bei 5 bis 7 Bildern. Also wenn ich 7 Bilder von dir habe, kann ich schon mal ein perfektes Business-Foto-Setting ein typisches Fotostudio-Setting bauen, also ganz egal, ob es ein Zeitschriftencover oder Bewerbungsfotos oder typische Instagram-Fotos sein sollen oder Modefotos. Dafür brauche ich 4, 5, maximal 7 Bilder von dir, dann kriege ich das mit hoher Zuverlässigkeit hin.
Vielleicht zum Schluss, wenn wir so viel hier über Kompetenzen gesprochen haben, dann sind wir ganz schnell bei dem Thema, was sollten Kinder, was sollten Heranwachsende jetzt im Umgang mit AI lernen? Mich hat das sehr nachdenklich gemacht. Ich war neulich auf einer Leadership-Konferenz und da hat Professor Jasmin Weiß, die ja sehr stark sich auch mit KI auseinandersetzt, gesagt, dass ihre Kinder schon jeden Tag die Tools nutzen, kontrolliert, eine Viertelstunde und auch nur für bestimmte Dinge. Es gibt auf der anderen Seite die Tech-Bros, die sagen, nee, also bewusst, unsere Kinder dürfen das nicht nutzen. Wo geht da so dein Intuition eher hin? Möglichst früh nutzen, kontrolliert, um sie früh heranzuführen oder möglichst lang davor schützen?
Ja, also dass man sie wirklich lange davor schützen kann, ist, glaube ich, eine Illusion. Spätestens im Schulalter, glaube ich, hat sich das so oder so erledigt. Das zeigt, glaube ich, die Erfahrung mit jeder Technologie. Ich glaube, es macht Sinn, das ab einem gewissen Alter in einem zeitlichen Rahmen zu machen, so wie man Screentime auch so ein bisschen timeboxed in der Regel. Also ich bin jetzt kein Erziehungsexperte, aber ich halte das für ein sinnvolles System. Ich würde, am Ende ist, das Interface wird ja Sprache sein von KI. Das heißt, und wir müssen davon ausgehen, dass alle Dinge im Haushalt mehr oder weniger sprechen werden. Vielleicht nicht in einem Jahr, aber in, ich glaube, 5 bis 10 Jahren werde ich das, was man schon früher mal vorausgesagt hat, dass alle Internet of Things Sachen per Sprache bedienbar sind, das wird natürlich viel stärker so kommen und es wird auch so kommen, dass Kinderspielzeuge per Sprache bedienbar sein werden und zurückreden werden und sowas. Ich glaube, es macht Sinn, das so ein bisschen zu begrenzen, um Kinder auch nicht zu überzureizen. Das Schwere ist natürlich, den Unterschied zu erklären, was ein Tool und ein Spielzeug ist und was eine Person ist. Das heißt, sobald man einem Kind das beibringen kann, dass er einen Unterschied zwischen einem Menschen versteht und einem Gegenstand oder Kuscheltier, ich glaube, dann kann ein Kind auch verstehen, dass diese Gegenstände trotzdem interaktiv sind. Aber ich denke, das fängt irgendwann so vielleicht bei 4, 5, 6 Jahren an. Davor scheint mir das eventuell noch unklug. Weil die Interaktivität erschließt sich natürlich sofort, aber dann muss ich mir die Frage stellen, warum hat das eine, was redet, irgendwie Gefühle, eine Seele und so weiter und das andere ist aber nur ein Tool, das redet ein aber Ding. Trotzdem mit mir. Das andere redet aber trotzdem mit mir. Und das KI-Tool wird mir natürlich auch sagen, dass es verletzlich ist und eigentlich irgendwie so eine Art Gemüt hat. Das ist für ein Kind, das ist selbst für Erwachsene, glaube ich, wenn man
ich
ganz
ehrlich ist.
Ich glaube
auch, dass selbst wir das einfach, nicht so richtig schnallen.
Genau. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, so wie bei jeder Technologie, beim Fernseher oder früher hat man wahrscheinlich das Gleiche sogar über Zeitschriften oder Bücher gesagt. Ich glaube nicht, dass man es dauerhaft irgendwie verstecken kann. Und die Kompetenz, damit umzugehen, früh zu schulen, ist natürlich auch wichtig für das weitere Leben.
Wenn du dir in Sachen Kompetenz, was wir zum Schluss gesprochen haben, ganz besonders nochmal so zum Ausgang unseres Gesprächs vornehmen würdet. Ich bleib nochmal dabei, du hast gesagt, die Neugier, aber auf der anderen Seite auch die Skepsis, sich die richtigen Fragen zu stellen, überhaupt die Kompetenz zu haben, sich die richtigen Fragen zu stellen. Was würdest du sozusagen auf die 1 stellen?
An Skills? Mhm. Schon Neugier. Ich glaube, ich habe viele interessant, also viele erfolgreiche und interessante Menschen kennengelernt im Leben. Und die, die erfolgreich und interessant waren, waren in der Regel die neugierigsten Menschen auch. Deswegen glaube ich, Erfolg ist nicht alles im Leben, aber ich glaube, Neugier macht einen zu einer interessanteren Person und macht das Leben lebenswerter. Vielleicht sicherlich auch mit ein paar negativen. Also man macht sich vielleicht auch ein paar mehr Sorgen über Dinge und fragt sich, also diese Skepsis in Verbindung mit Neugier kann natürlich auch dazu führen, dass man so ein bisschen sich in Dystopien wiederfindet. Es hat alles immer auch Vor- und Nachteile und eine Kehrseite. Aber prinzipiell glaube ich, dass Neugier schon die wertvollste Skill ist.
Neugier, das hat mir sehr gut gefallen, dass die Menschen, die erfolgreich und interessant waren, waren immer die neugierigen Menschen. Von daher, das nehme ich sehr, sehr gerne als Schlusswort mit aus unserem schönen Gespräch. Lieber Pip, ich danke dir ganz herzlich für deinen wiederholten Besuch. Und wenn du nichts dagegen hast, bin mir ganz sicher, die Hörerinnen und Hörer von Good Work auf gar keinen Fall, kommst du nächstes Jahr einfach wieder vorbei. Wir machen wieder ein Check-in. Ja? Danke dir sehr.
Bis dann.
Bis dann. Ein bisschen stolz bin ich ja schon, wenn ich ehrlich sein darf, dass Pip hier bei uns, bei Good Work, sein Workflow mal mit uns geteilt hat zu der Präsentation. Es gibt ja so ein paar ikonografische Aufnahmen, wenn es um Keynote-Präsentationen geht hier in Deutschland. Und ich sag mal, Pip auf der OMR-Bühne ist definitiv eine davon. Und zu verstehen, wie er das aufbaut, ich fand das sehr, sehr spannend. Also, ich hoffe, euch ging es genauso und ihr konntet genauso viel mitnehmen. Ein Gespräch mit Pip ist immer wahnsinnig inspirierend, bereichernd, unheimlich dicht an Informationen und an Gedanken. Nicht immer die Gedanken, die uns in höchste Höhen springen lassen, sondern eher vielleicht doch mal auf den Boden der Tatsachen zurückwerfen oder der vielleicht eher düsteren Aussichten. Und in der Mischung liegt's, glaube ich. Und ich nehme aus dem Gespräch auf jeden Fall die Neugierde mit. Fand das super, super inspirierend zu sagen, dass die Menschen, die besonders spannend sind und besonders erfolgreich, die sind, die am neugierigsten sind. Also das nehme ich mir vor. Neugierig bin ich schon mal. Vielleicht klappt es mit dem Rest ja auch. Für euch bin ich sehr gerne inspirierend bzw. biete was Inspirierendes an. Meldet euch gerne zurück, ob über info@goodwork-salon.de, über LinkedIn oder über die anderen Kanäle. Ihr wisst, was zu tun ist. Feedback ist mein Lohn sozusagen. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.